NDR
für NDR Info. Echo des Tages.
Willkommen zur aktuellen halben Stunde mit wichtigen Themen des Tages, wie etwa diesen. Horst Seehofer mit über 89% als CSU-Chef bestätigt. Ramsauer setzt sich als Vize gegen Gauweiler durch. Zum CSU-Parteitag auch unser Kommentar im Echo des Tages. NRW-Grüne erteilen Ampelkoalition in Düsseldorf eine Absage. Schlichtung gescheitert. Für Mittwoch droht neuer Fluglotsenstreik. Weißrussische Opposition schließt sich zusammen. Dies und mehr im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Im Studio begrüßt sie Gerd Schinkel. Die bayerische CSU ist gelegentlich etwas sperrig. Von ihrem Parteitag in Nürnberg aus hatte sie Angela Merkel signalisiert, dass sie zum Griechenland begünstigenden Euro-Stützungskurs der Bundesregierung Abstand sucht. Die Kanzlerin an der Spitze der CDU hatte dies kaum beeindruckt, jedenfalls nicht so, dass es aus ihrem Grußwort zum Parteitag erkennbar gewesen wäre. Aus Nürnberg, Sabine Henkel.
Er nennt sich selbst den Schwarzen Peter und verkörpert die CSU von gestern. Peter Gauweiler, Schüler von Franz Josef Strauß, wollte als CSU-Vize die Partei ein bisschen aufmischen.
Wir müssen den Spagat zwischen der politischen Klasse und den Bürgern in Deutschland und auch in Bayern kleiner machen und wir müssen ihn überwinden. Und dazu möchte ich als schwarzer, grauer Peter dir und euch allen einen kleinen Beitrag leisten. Um nichts anderes geht es mir.
Es hat nicht geklappt. Gauweiler hat den Kürzeren gezogen. Was überraschend ist, galt er doch im Vorfeld schon als so gut wie gewählt. Aber Peter Ramsauer, sein direkter Konkurrent, hat sich knapp durchgesetzt. Dem Parteichef ist das nur recht. Mit Ramsauer wird Horst Seehofer keine Probleme bekommen im Präsidium. Ramsauer teilt, anders als Gauweiler, seinen Kurs in der CSU. Darf man Seehofer glauben, geht es steil bergauf. Nummer 1 in Deutschland, unter den Top 10 in Europa, das ist Seehofers Bayern.
Wir zahlen als Freistaat Bayern mittlerweile alleine die Hälfte des gesamten Länderfinanzausgleichs der Bundesrepublik Deutschland, meine Damen und Herren. Und deshalb gehört uns auch die Hälfte der Bundesrepublik Deutschland.
Sowas hört man gern in der CSU. Seehofer weiß das, dafür bekommt er Applaus, am Ende sogar Bravo-Rufe. Und deshalb legt er gleich nochmal nach.
Die CSU ist lebendig, sie ist voller Energie. Die CSU ist die wahre und einzige Volkspartei in Bayern, liebe Freunde.
Ein vergifteter Gruß an Christian Ude, der SPD-Oberbürgermeister aus München, der Ministerpräsident werden will. Er ist nicht chancenlos, daher geht die Angst um in der CSU, die Angst vom roten Mann. Auch wenn das natürlich niemand zugibt, aber es ist spürbar. Seehofer preist das Land, das wegen der CSU gut wirtschaftet und nur deshalb, sagt er, geht es auch Ude in München so gut.
Mit fremdem Geld lässt sich gut stinken.
Seehofer stinken die Umfragewerte für den SPD-Mann. Er will im Amt bleiben. Die Rückendeckung seiner Partei hat er. Fast 90% der Delegierten haben Seehofer wieder zum Parteichef gewählt. Dafür hatte er geworben mit Superlativen.
Wir haben in meiner Verantwortung in den letzten 2-3 Jahren die größte Finanz- und Wirtschaftskrise in der Nachkriegsgeschichte herausragend bewältigt. Bayern steht so gut da wie noch nie zuvor in seiner Geschichte.
Seehofer sprach fast 2 Stunden lang über das Jetzt und über das Gestern. Die Zukunft war nicht sein Thema heute. Auf die kann er sich jetzt konzentrieren, ohne Gauweiler an seiner Seite. Somit kann Seehofer selbst den Quertreiber aus der Bayern-CSU spielen, wenn er es für nötig hält.
Gauweilers Kandidatur war ein Signal des Unmuts an den CSU-Vorstand und das Flaggezeigen eines Merkel-Kritikers, der den Regierungskurs in der Euro-Schuldenkrise nicht nur im Bundestag kritisiert, sondern dagegen auch vor dem Bundesverfassungsgericht geklagt hatte. Eine Wahl Gauweilers zu einem der Stellvertreter Seehofers hätte als deutliches Anzeichen für eine Bereitschaft der Bayerischen Unionspartei zum Kurswechsel gewertet werden können. Zum Abschluss des CSU-Parteitags unser Kommentar im Echo des Tages von Gerd Diepenbrock.
So ändern sich die Zeiten. Vor einem Jahr, als auf dem CSU-Parteitag gar keine Wahlen anstanden, redete jeder über den vermutlich künftigen Spitzenkandidaten und Parteivorsitzenden Karl Theodor zu Guttenberg. Und heuer? Der Hoffnungsträger hat sich als Plagiator diskreditiert und ist in die USA emigriert. Horst Seehofer ist als Parteivorsitzender unangefochten, ein innerparteilicher Herausforderer nicht in Sicht. Eher dürfte ihm die neue Konkurrenz von der SPD, der beliebte Münchner Oberbürgermeister und künftige SPD-Spitzenkandidat Christian Ude, Sorgen bereiten. Denn für die CSU, die 50 Jahre allein in Bayern regierte und seit 3 Jahren auf die FDP angewiesen ist, könnte es bei der nächsten Landtagswahl tatsächlich um den Machterhalt gehen. Die CSU ist auf der Suche nach ihrer Zukunft. Sie bemüht sich um einen modernen Anstrich im digitalen Zeitalter. Da hätte es nicht gepasst, Peter Gauweiler, der als selbsternannter Nachlassverwalter von Franz Josef Strauß zurück in alte Zeiten will, zum Stellvertreter Seehofers zu wählen. Dennoch, für Gauweiler war es ein achtbares Ergebnis. Peter Ramsauer, der verdiente CSU-Kämpe, kam mit einem blauen Auge davon. Die CSU kann die nächste Wahl angesichts der bestehenden Verunsicherung nur mit einem klaren, zukunftsorientierten Profil bestehen. Der Parteitag in Nürnberg war vor allem ein selbstzufriedener Blick zurück, aber wenig der Zukunft zugewandt. Mit Stolz auf das Erreichte allein gewinnt man keine Wahl. Dank ist in der Politik keine Kategorie. Es gibt in Bayern durchaus moderne und dennoch im Grunde bürgerliche Alternativen. Bayern wählt in 2 Jahren zeitgleich mit der Bundestagswahl. Das ist für die zweite Hälfte der schwarz-gelben Koalition kein gutes Vorzeichen. Der auf diesem Parteitag viel zitierte Franz Josef Strauß hat es mal auf die Formel gebracht: Sie müssen uns nicht lieben in Bonn, sie brauchen uns nur zu fürchten. In Bayern macht man traditionelle Politik, indem man sich vom Bund absetzt. Das hat auf diesem Parteitag mit den Euro-Entscheidungen begonnen. Bei aller beschworenen Übereinstimmung mit Bundeskanzlerin Merkel in der Sache gibt es ernste Differenzen. Wenn es zum Schwur kommt, muss Horst Seehofer liefern. Einstimmig hat der Parteitag die roten Linien in der Hilfe für Schuldenstaaten festgelegt. Da sind Konflikte mit der Kanzlerin und der CDU vorprogrammiert. Auch mit ihrem Dauerbrenner PKW-Maut wird sich die CSU in dieser Legislaturperiode nicht durchsetzen können, dennoch wird sie nicht locker lassen. Mit einer um die Macht kämpfenden CSU und einer zur Bedeutungslosigkeit minimierten FDP als Partner an der Seite kommen auf die Union und Angela Merkel harte Koalitionszeiten zu.
Gerd Depenbrock kommentierte im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Nachdem die Linkspartei in Nordrhein-Westfalen deutlich gemacht hat, dass sie von ihrem Tolerierungskurs zur Unterstützung der rot-grünen Minderheitsregierung von Ministerpräsidentin Hannelore Kraft abrücken will, gab es behutsame Signale einer Annäherung der FDP an Rot-Grün. Das hat manche Beobachter erstaunt und irritiert. So haben denn auch heute die Grünen auf einem kleinen Landesparteitag in Essen klare Kante gezogen. Für eine Koalition mit der FDP sehe man keine Gemeinsamkeiten. Zum Ergebnis der Landesdelegiertenkonferenz der Grünen, Informationen von Leo Flamm.
Der grüne Landesvorsitzende Sven Lehmann erteilte der Möglichkeit einer Ampelkoalition in Nordrhein-Westfalen eine Absage. Auch wenn sich die FDP derzeit, so Lehmann wörtlich, aus Gründen des Selbsterhalts anbiedere.
Klar ist aber, für eine Ampel in Nordrhein-Westfalen gibt es keine Perspektive. Die FDP hat sich nicht erneuert. Sie ist weiterhin gegen Klimaschutz, sie ist gegen soziale Gerechtigkeit und gegen längeres gemeinsames Lernen und kann daher kein Partner für Rot-Grün sein.
Die Delegierten des kleinen Parteitags bekannten sich zum Industriestandort NRW, den es zu sichern und auszubauen gelte, zum Beispiel durch erneuerbare Energien, Kraft-Wärme-Kopplung oder energetische Gebäudesanierung. Hier liegen die Arbeitsplätze der Zukunft. Sven Lehmann.
Ich glaube, dass gerade die Grünen deutlich machen, dass die Zukunft auch von Arbeitsplätzen im ökologischen Bereich liegt, dass nicht mehr die alte Gleichung gilt, Beton plus Kohle gleich Wachstum, sondern dass Wachstum zum Beispiel in erneuerbaren Energien und in Elektroautos liegt. Und deswegen sind die Grünen da besonders glaubwürdig.
Außerdem begrüßten Nordrhein-Westfalens Grüne den Schulkonsens, der mit der Sekundarschule ein längeres gemeinsames Lernen ermögliche und mehr Bildungschancen für alle bedeutet. Darüber hinaus machten sich die Grünen für einen deutlich verschärften Nichtraucherschutz stark. Sven Lehmann.
Wir haben ein Gesetz in Nordrhein-Westfalen, was löchrig ist wie ein Schweizer Käse, wo Eisdielen sich zu Raucherclubs erklären können, wo in Turnhallen geraucht werden darf am Wochenende, wo Kneipen sich zu Raucherclubs erklären können. Und wir sagen ganz eindeutig, wir orientieren uns an Bayern. Bayern kann Vorbild für Nordrhein-Westfalen sein. Dort hat die Bevölkerung einen einheitlichen Nichtraucherschutz erkämpft. Und daran orientieren wir uns, weil wir glauben, dass das auch für Nordrhein-Westfalen der richtige Weg ist.
Das Rauchen in Clubs und Eckkneipen soll zum Beispiel verboten werden. Und auch Fußballstadien sollen komplett rauchfrei werden, jedenfalls dann, wenn das Dach geschlossen ist.
Die Fluglotsen, die für die deutsche Flugsicherung die zivilen und militärischen Flüge im deutschen Luftraum überwachen, koordinieren täglich bis zu 10.000 Flugbewegungen, die sich im Jahr auf knapp 3 Millionen summieren. Sie überwachen die Starts und Landungen und dass die festgelegten Routen und die Sicherheitsabstände auch eingehalten werden. Mit ihrem Durchschnittsgehalt von 101.000 Euro im Jahr liegen die rund 1.900 deutschen Fluglotsen weltweit weit vorn. Nur die spanischen Fluglotsen verdienen fast doppelt so viel. Trotzdem gibt es in Deutschland einen erbittert geführten Tarifkonflikt, der nun wieder so weit eskaliert ist, dass in der kommenden Woche erneut ein Streik droht. Einzelheiten von Mischa Brüssel-Delaskay.
So kann man sich täuschen. Noch gestern Morgen hieß es, dass sich die beiden Verhandlungspartner, die Gewerkschaft der Fluglotsen, kurz GDF, und die deutsche Flugsicherung DFS, einigen könnten. Immerhin dauern die Tarifverhandlungen schon fast ein Jahr an. Doch dann kam alles anders. Am späten Freitagabend hieß es, auch die letzten Gespräche hätten nicht zu einer Einigung geführt. Die Verhandlungen seien gescheitert. Matthias Maas, Sprecher der GDF.
Allerdings gestern in der letzten Verhandlungsrunde fiel die deutsche Flugsicherung wohl immer wieder hinter bereits verhandelte und abgehakte Themen zurück und hat die wieder neu aufgemacht, sodass irgendwann an einer bestimmten Stelle kein Weiterkommen mehr möglich war.
Für die Gewerkschaft in den Verhandlungen am wichtigsten war die Verbesserung der Arbeitsbedingungen. Wegen fehlenden Nachwuchses seien die Fluglotsen gezwungen, viele Überstunden zu machen. Dies könne zu gravierenden Auswirkungen in der Sicherheit im Flugbetrieb führen. Außerdem wolle man von Seiten der Belegschaft mehr Mitspracherecht bei der Besetzung von Führungspositionen. Die geforderte Lohnerhöhung hingegen spiele bei den Verhandlungen längst nicht die wichtigste Rolle. Axel Raab, Sprecher der deutschen Flugsicherung, kommt im Nachhinein zu einer abweichenden Analyse.
5,2% haben wir euch geboten und jetzt wollt ihr noch so viele Höhergruppierungen, also dass Fluglotsen, Wachleiter und so weiter in höhere Vergütungsgruppen eingestuft werden. Das ist ja nochmal so eine versteckte Gehaltserhöhung. Da können wir jetzt nicht mitziehen und daraufhin hat dann die Gewerkschaft die Verhandlung platzen lassen.
Die Fronten scheinen verhärtet. Auch ein Streik ist damit wieder eine denkbare Möglichkeit für die Fluglotsen, ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen. In einer Urabstimmung im August hatten sich die Fluglotsen mit einer überwältigenden Mehrheit für Streiks bereit erklärt. Matthias Maas findet trotzdem Worte des Ausgleichs.
Nach dem Abbruch dieser Gespräche jetzt erstmal auf jeden Fall eine 3-tägige Friedenspflicht. Und danach könnten wir erst wieder mit weiteren 24 Stunden Ankündigung Arbeitskämpfe ankündigen. Allerdings gibt es im Moment keinerlei Pläne für Streiks, sondern die Tarifkommission wird am Montag über diesen ganzen Schlamassel beraten.
Bereits zweimal hatten die Fluglotsen im August einen Streik angekündigt. Damals hatte sich die DFS mit Händen und Füßen und allen rechtlichen Mitteln gegen diesen Streik gewehrt. Und das mit Erfolg. Die DFS rief einseitig die Schlichtung aus. Dies, so Axel Raab, könne bei einem neuerlich angekündigten Streik wieder der Fall sein, allerdings mit einem Unterschied.
Da müssten dann beide Seiten einverstanden sein. Das kann jetzt keine Seite mehr einseitig machen. Der Rechtsweg ist natürlich immer gegeben, aber das muss jetzt die Geschäftsführung sehen, wie sie auf diese Ankündigung der Gewerkschaft reagiert. Die Gewerkschaft ist am Zuge, die müssen jetzt reagieren. Wir sind bereit zu Gesprächen.
Mittlerweile hat sich auch die Lufthansa geäußert und vor den wirtschaftlichen Schäden eines Streiks gewarnt, gerade zu Ferienzeiten. Ob es wirklich so weit kommen wird, könnte sich am Montag klären, wenn die Tarifkommission der GDF zusammenkommt. Der frühestmögliche Termin für einen Streik wäre am Mittwoch kommender Woche.
Gelegentlich kann man den Eindruck gewinnen, dass niemand größeren Einfluss auf die Entwicklungen an den Börsen nehmen kann als die auf internationaler Ebene agierenden Ratingagenturen. Gestern setzte eine Ratingagentur die Kreditwürdigkeit von 12 britischen Banken herab. Dieselbe Agentur, Moody's, zieht nun eine Herabstufung Belgiens in Erwägung. Eine andere Agentur, Fitch, hatte gestern Abend die Bonität Italiens und Spaniens herabgestuft. Wie sich die Dinge dabei so entwickelt haben, schildert aus dem Frankfurter Börsenstudio Samir Ibrahim.
Kaum ist der Handel an den europäischen Börsen weitgehend beendet, da kommen die Mitteilungen der Ratingagentur Fitch im Minutentakt. Italien wurde um eine Stufe gesenkt, Spanien gleich um zwei. Portugal bleibt auf der Beobachtungsliste. Bei allen Ländern ist der Ausblick negativ, das heißt, mit weiteren Herabstufungen der Bonität muss gerechnet werden. Für Portugal würde das bedeuten, die Staatsanleihen bekommen RAM-Status. Der Sprecher von Fitch in Deutschland, Christian Giesen, begründet den Schritt so.
Hauptgründe sind sicherlich, dass sich die Euro-Krise noch mal verschärft hat. Das heißt, in den beiden Ländern, die wir herabgestuft haben, Italien und Spanien, sehen wir in beiden Ländern hohe Schulden und ein geringes Wachstum. Und auch in beiden Ländern ist sicherlich von Regierungsseite aus zu spät und teils nicht ganz angemessen auf die Krise reagiert worden. Und da haben die Analysten nach nochmaligem Durchrechnen die Bonitätsnote heruntergesetzt.
Vor allem Italien wird für die langsame Reaktion auf die Schuldenkrise ausdrücklich gerügt. Dass die Regierung in Rom zuerst ein Sparpaket beschlossen hat, um die Märkte zu beruhigen, dieses dann aber wieder diskutiert und geändert wurde, kommt nicht so gut an.
Die Verlässlichkeit einer Regierung ist sicherlich ein weicher Faktor. Wenn allerdings bei Diskussionen um ein Sparpaket, und ich glaube, man kann es nicht anders sagen, als immer wieder rumgeeiert wird, es geht vor und zurück, dann zweifelt man an der Verlässlichkeit dieser Regierung. Und auch sowas kann ein negativer Ratingtreiber sein.
Einen kleinen Trost gibt es für Spanien. Die Staatsanleihen des Landes hält Fitch trotz der eigenen Entscheidung immer noch für sicher. Für die Finanzmärkte ist die Mitteilung von Fitch eine schlechte Nachricht. Die bis dahin entspannte Stimmung in New York ist schlagartig vorbei. Der Dow Jones dreht umgehend ins Minus, der Euro fällt um mehr als einen Cent zurück. Dass die Herabstufung vor EU-Gipfel und deutsch-französischem Spitzentreffen zum Euro kommt, ist nach Meinung von Robert Halver, Chefstratege der Baader-Bank, dabei kein Zufall.
Das Ganze muss man ganz klar sehen als klarer Weckruf an die europäische Politik, hier es langsam ernst zu machen mit der Bankenrettung. Die Banken müssen gerettet werden, weil die Länder nicht mehr zu retten sind.
Über diese Bankenrettung soll in den nächsten Tagen und Wochen gesprochen werden. Händler in Frankfurt kommentieren die Mitteilungen von Fitch derweil mit dem ihnen inzwischen eigenen Zynismus. Als die Meldungen auf den Bildschirmen erscheinen, heißt es bloß, und weiter geht's.
Derweil gehen die Bemühungen um eine Eindämmung der Euro-Schuldenkrise in die nächste Runde. Bevor sich morgen Kanzlerin Merkel in Berlin mit Frankreichs Staatspräsident Sarkozy trifft, empfing heute in Paris Sarkozy die EWF-Chefin Lagarde, ohne dass jedoch Ergebnisse bekannt wurden. Unter den Staats- und Regierungschefs der Eurozone wird eine Rekapitalisierung der Banken in der EU diskutiert, um so eine Ausweitung der Schuldenkrise zu vermeiden. In Spanien gab es auf die Herabstufung des Landes durch die Ratingagentur Fitch verhaltene Reaktionen. Einzelheiten aus Madrid von Reinhard Spiegelhauer.
In spanischen Medien ist die Nachricht von der Herabstufung bereits in die zweite oder dritte Reihe der Meldungen zurückgerutscht. Stets wird betont, dass spanische Staatsanleihen noch immer von allen drei großen Ratingagenturen als sogenannte High-Grade-Anlage bewertet werden, also als sichere Anlage mit geringem Ausfallrisiko. Fitch hatte Spanien noch bis gestern sogar in die höchste Kategorie AAA eingestuft, während Standard & Poor's und Moody's Spanien diesen Rang schon vor längerer Zeit aberkannt hatten. Von Seiten der Regierung gab es am Wochenende keine offizielle Stellungnahme. Nach wie vor werden lediglich Kreise als Quelle für Reaktionen genannt. Ihnen zufolge beurteile man die Situation im Wirtschaftsministerium völlig anders als bei Fitch. Die Ratingagentur unterschätze den politischen Willen in Spanien, die Staatsfinanzen in Ordnung zu bringen, so heißt es. Spanien habe bei Zinsen um die 5% und bei hoher Nachfrage nach Anleihen bisher keine Probleme, sich am Markt zu refinanzieren. Darüber hinaus seien die Schätzungen Fitchs in Bezug auf das zu erwartende Wirtschaftswachstum zu pessimistisch. Sowohl EU-Kommission als auch Internationaler Währungsfonds gingen von höheren Wachstumsraten aus. Ihre eigenen Wachstumsprognosen hatte die Regierung allerdings vor kurzem nach unten korrigieren müssen.
Sie hören das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. In Weißrussland sind die Menschen auf Gedeih und Verderb Diktator Lukaschenko ausgeliefert. Er entscheidet darüber, was erlaubt und verboten ist. Und so hat es eigentlich auch niemanden überraschen können, dass sich Oppositionspolitiker, die es gewagt hatten, bei der letzten Präsidentschaftswahl gegen den Amtsinhaber zu kandidieren, recht bald im Gefängnis wiederfanden. Noch immer hält er zwei Herausforderer inhaftiert, beschimpft sie als Banditen und erwartet, dass sie vor einer Begnadigung schriftlich um ihre Entlassung bitten. Heute ging die Opposition trotz Warnungen der Behörden protestierend auf die Straße und hat dies als Volkszusammenkünfte angekündigt. Aus Minsk, Heide Raschke.
Freiheit, Freiheit forderten die Menschen in der weißrussischen Hauptstadt Minsk. Freiheit für alle politischen Gefangenen und freie Wahlen so schnell wie möglich. Mehrere hundert Menschen kamen trotz strömendem Regens und Temperaturen unter 10 Grad in den Park am Rande des Zentrums der Millionenstadt, um ihre Unzufriedenheit mit der Politik des autoritär regierenden Staatschefs Lukaschenko und der angespannten wirtschaftlichen Situation deutlich zu machen. Alte und Junge, Arbeiter und Familien. Angst, dass ihr Einsatz für sie negative Folgen haben würde, hatten sie nicht.
Ich kann nicht mehr dieses Regime aushalten. Ich will normal leben, wie in Europa. Und ich denke, dass Mr. Lukaschenko schon lange weg sein muss.
Erstmals seit Jahren hatten sich alle regierungskritischen Gruppierungen zusammengeschlossen und landesweit zu Volksversammlungen aufgerufen. Dabei nutzten sie eine Besonderheit der weißrussischen Gesetzgebung, nach der Volksversammlungen keine Demonstrationen sind und daher auch nicht als Massenunruhen geahndet werden können. Die Sicherheitsbehörden in Minsk hatten bereits im Vorfeld versucht, die Veranstaltung zu stören. Gestern Abend waren 40.000 Flugblätter beschlagnahmt worden. Heute hatten die Sicherheitsbehörden nach Angaben der Veranstalter die Lautsprecherwagen konfisziert. Die Versammlungsteilnehmer ließen sich trotzdem nicht abschrecken. Ich bin gekommen, um wenigstens so zu zeigen, dass ich mit der Lage in der Republik nicht einverstanden bin. Und waren einfach nur noch wütend. Was ist aus uns geworden? Das weißrussische Volk oder etwas anderes? Es ist hier wie ein Pferch für uns aufgebaut worden, als ob wir Vieh wären. Die Milizionäre stehen herum. Also kommt, Vieh, kommt und wir werden uns um euch kümmern. Den Pferch haben sie für uns vorbereitet. So sieht unsere Freiheit auf Weißrussisch aus. Das ist eine echte Diktatur. Alles das unter genauer Beobachtung der weißrussischen Sicherheitskräfte, die akribisch alle Teilnehmer filmten und die Reden der Organisatoren mitschnitten. Obwohl ihm die Behörden ausdrücklich die Teilnahme an allen politischen Veranstaltungen untersagt hatten, kam auch einer der führenden weißrussischen Oppositionspolitiker, Wladimir Neklajew, zur Volksversammlung in Minsk. Der Schriftsteller steht offiziell wegen seiner Teilnahme an der Demonstration gegen die umstrittene Präsidentschaftswahl im Dezember unter Hausarrest, ist aber nicht bereit, sich einschüchtern zu lassen. Wenn du dich in einer Diktatur mit Politik beschäftigst, dann weißt du von Anfang an, was mit dir passieren kann. Dann nimmst du diese Bedingungen als Berufsrisiko wahr, als unabänderlich. Du musst das machen und du machst das. Ich versuche nicht an ein negatives Ergebnis zu denken, sondern an ein positives. Denn letzten Endes werden wir das Regime abschaffen, weil es ein Hindernis ist für die Entwicklung meines Landes und meines Volkes. Es ist wirklich unerträglich geworden. Deswegen muss man das Risiko eingehen. Während die Aktion selbst in Minsk störungsfrei verlief, kam es bei der Versammlung in Gomel, der zweitgrößten Stadt des Landes, zu Zwischenfällen. Nach Angaben der Veranstalter wurden mehrere Regierungskritiker festgenommen.
Polen wählt morgen ein neues Parlament. Die liberal-konservative Bürgerplattform von Ministerpräsident Tusk liegt den Demoskopen zufolge zwar in Führung, aber letzte Umfragen lassen einen knappen Wahlausgang erwarten. Aus Warschau, Henryk Jacek.
Politologen, Soziologen, ja selbst Buchmacher bleiben vorsichtig. Zu stark variierten in den letzten Tagen die Umfrageergebnisse, um eindeutig den Sieger dieser Parlamentswahl voraussagen zu können. Auch Marcin Duma vom Wahlforschungsinstitut Homo Homini will keine Prognose abgeben. Das Abstimmungsverhalten von 1 oder 2% der Wähler könnte bereits dazu führen, dass sich alles diametral ändert und dass es zu einem Wechsel an der Macht kommen könnte. Tusk oder Kaczynski. Bis zum Schluss lagen beide Politiker in den Umfrageergebnissen dicht an dicht. Erst gegen Ende des Wahlkampfs, als Kaczynskis beleidigende Äußerungen an die Adresse der deutschen Bundeskanzlerin bekannt wurden, änderte sich die Lage ein wenig. Der Abstand wurde zugunsten von Tusk etwas größer. Ob sich diese für Tusk günstige Stimmung indes auch auf das tatsächliche Wahlverhalten entsprechend auswirkt, kann niemand seriös vorhersagen. Die traditionell für den konservativen Politiker Kaczynski Votierenden sind stramm organisiert und dürften von ihrem Stimmrecht auf alle Fälle Gebrauch machen. Ein Elektorat, auf das sich Kaczynski also sicher verlassen kann. Bei bisherigen Anhängern von Donald Tusk ist das nicht so sicher. Viele sind enttäuscht, weil die in den letzten 4 Jahren gemachten Versprechen, sagen sie, nur zum Teil realisiert wurden. Ich will nicht mehr, dass jene, die ich täglich im Fernsehen sehe, erneut an die Macht kommen. Ich werde also für diejenigen stimmen, die die anderen von der Macht verdrängen. Versprechen haben keine Bedeutung, sondern das, was die Menschen daraus machen. Eine Haltung, die häufig zu hören ist, eine Einstellung, die der regierenden Partei von Donald Tusk zum Verhängnis werden könnte. Vor allem, weil sich der Premier in diesem Wahlkampf, sagen seine Kritiker, viel zu häufig mit Allgemeinplätzen begnügte, was sich meistens so anhörte. Nur ein stabiles Land, nur ein Land mit einer starken, rationalen, verantwortlichen und kompetenten politischen Führung kann seine Bürger vor einer Wirtschaftskrise schützen. Dafür brauchen wir diesen Geist der Einheitlichkeit und Übereinstimmung und eine starke politische Führung, die auf Zusammenarbeit basiert. Das wollen wir garantieren, das werden wir garantieren. Klingt gut, sagen ehemalige Tusk-Sympathisanten, nur dafür kaufen könne man sich auch nichts.
Nach einer Serie von Bombenanschlägen auf Möbelhäuser der schwedischen Firma IKEA hat die polnische Polizei zwei Verdächtige festgenommen. Gegen die beiden 39-jährigen Polen wird nun wegen Gefährdung von Menschenleben und anderer Straftaten ermittelt. Die Anschläge wurden von Mai bis September in Frankreich, Belgien, den Niederlanden, Tschechien und in Deutschland verübt. Einzelheiten von Ludger Katzmierczak.
Wie erst heute mitgeteilt wurde, waren die beiden mutmaßlichen Erpresser bereits am vergangenen Mittwoch gefasst worden. Ein Sondereinsatzkommando der Polizei zwang die Männer zu einer Vollbremsung, als sie in der Nähe von Bromberg mit einem Kleintransporter unterwegs waren. Bei ihrer Festnahme, so Adam Maruszczak von der zentralen Ermittlungsbehörde, hätten Adam K. und Mikołaj G. keinen Widerstand geleistet. Adam K. war polizeilich bislang nicht bekannt. Er spricht fließend mehrere Sprachen und hat als Manager in einigen großen Unternehmen gearbeitet. Er weiß daher Bescheid über die Abläufe in solchen Betrieben. Sein Komplize Mikołaj G. ist bereits vorbestraft wegen diverser Drogenverbrechen oder um genau zu sein wegen Drogenhandels. Die Festnahme, so Maruszczak, sei das Resultat einer erfolgreichen internationalen Zusammenarbeit. Auch Beamte des sächsischen Landeskriminalamtes seien an den Ermittlungen beteiligt gewesen. Anfang Juni waren bei der Explosion einer Bombe im Dresdner IKEA-Möbelhaus zwei Menschen leicht verletzt worden. Die Polizei war den beiden 39-Jährigen auf die Schliche gekommen, nachdem ein Anfang September in Prag versteckter Sprengsatz nicht detonierte. Polizeisprecher Andrzej Matejuk. Nach diesem Ereignis haben die Attentäter erstmals telefonisch Kontakt zum IKEA-Vorstand in Schweden aufgenommen. Sie verlangten ein Lösegeld in Höhe von 6 Millionen Euro und drohten mit weiteren Explosionen in verschiedenen europäischen Ländern, falls sie das Geld nicht bekommen sollten. Für jeden Tag, der bis zur Übergabe der Summe verstreicht, wollten sie weitere 10.000 Euro. Der Anruf, das konnten die Kollegen aus Schweden ermitteln, kam aus Niederschlesien. So habe die polnische Polizei schließlich die Spur der beiden Verdächtigen aufnehmen können.
Wir kommen nun zum Sport, Formel 1 und was es sonst noch so Interessantes gibt. Bei mir im Studio hat die Informationen Nicole Seifert.
Ja, und beim Formel 1-Rennen morgen in Suzuka in Japan, da wird es mal wieder spannend. Sebastian Vettel würde Platz 10 reichen, um erneut Weltmeister zu werden. Beim Qualifying heute legte er dafür schon mal die Weichen. Er war schnellster und sicherte sich die Pole Position. Sven Pistor mit Einzelheiten.
Zweiter wurde Jenson Button. Vor dem Qualifying wurde in Vettels Garage noch hektisch gearbeitet. Ein Frontflügel, den Vettel sich demoliert hatte, war über Nacht aus England eingeflogen worden. Weniger Glück hatte Nico Rosberg. Der Mercedes-Pilot musste wegen eines Hydraulikdefekts aufgeben. Er startet nun als Letzter. Sein Teamkollege Michael Schumacher schaffte es knapp in die Top 10. Auf seiner letzten schnellen Runde fühlte sich Lewis Hamilton von Schumacher behindert. Der Brite zeigte Schumacher daraufhin im Fahrerlager den Vogel. Randnotizen. An dem Wochenende, an dem Sebastian Vettel mit ziemlicher Sicherheit seinen Titel verteidigen wird.
Zum Auftakt der Tischtennis-Mannschafts-Europameisterschaft in Danzig in Polen haben beide deutsche Teams einen Sieg gefeiert. Timo Boll führte die Herrenauswahl zu einem 3:0 gegen Gastgeber Polen. Zuvor hatten die Damen ihr erstes Gruppenspiel mit 3:0 gegen Russland gewonnen. Die deutschen Turnerinnen haben sich vorzeitig das Ticket und die Tickets für die Olympischen Spiele in London nächstes Jahr gesichert. In der Qualifikation bei der WM in Tokio wurde das deutsche Team überraschend Siebter und zog damit ins Finale am kommenden Dienstag ein. Außerdem holten sich die deutschen Turnerinnen drei Plätze in den Einzelfinals. Das beste WM-Ergebnis also seit 10 Jahren für Bundestrainerin Ulla Koch ging damit ein Traum in Erfüllung.
Ich habe da immer von geträumt. Ich habe es auch gehofft, weil ich eigentlich den Mädchen zugetraut habe. Also ich wusste, wie stark die Mannschaft ist oder wie viel jedes einzelne Mädchen kann. Ich dachte, wenn ich mal alle die zusammenkriege, die eigentlich turnen können, dann haben wir eine gute Mannschaft. Und das hat jetzt alles super gut gepasst. Und die haben die Nerven behalten. Das war eigentlich das Beste.
Tennisspielerin Andrea Petkovic steht im Finale des WTA-Turniers in Peking. Deutschlands Nummer 1 besiegt im Halbfinale Monika Niculescu mit 6:2 und 6:0. Im Finale trifft Petkovic morgen auf Radwanska aus Polen. Wegen des Länderspiels gestern ist an diesem Wochenende keine Fußball-Bundesliga. Die deutsche Nationalmannschaft gewann auch das vorletzte EM-Qualifikationsspiel gegen die Türkei mit 3:1. Allerdings hatte sich das deutsche Team bereits vor dem Spiel für die EM qualifiziert, denn noch nimmt Bundestrainer Joachim Löw auch das letzte Quali-Spiel am kommenden Dienstag in Düsseldorf gegen Belgien sehr ernst.
Wir haben schon auch die Pflicht, sagen wir mal, seriös das Spiel anzugehen. Ich bin mir jetzt auch nicht sicher, ob dann vielleicht Mesut Özil oder Klose spielen kann. Es kann sein, dass der ein oder andere Wechsel vielleicht auch gibt am Dienstag gegen Belgien, klar. Aber letztendlich wollen wir schon auch seriös angehen und nicht, dass die ganze Mannschaft austauschen.
Und das war's vom Sport.
Danke, Nicole Seifert. So viel heute zu wichtigen Ereignissen im Echo des Tages. Bei Interesse können Sie die Sendung auch im Internet nachhören oder sich als Podcast herunterladen über wdr5.de oder ndr.de/info. Einen schönen Abend wünscht Gerd Schinkel.